Genau, wir sind mitten in unserer Bum-Bum-Reihe. Und ich habe gestartet damit vor 4 Wochen, zu sagen, was für ein Modus tut uns jetzt wahrscheinlich gut. Und ich habe gesagt, die simple Wahrheit, die wir in uns tragen können, dass Gott uns liebt. Ich glaube, das wird uns gerade gut tun, dass wir uns darauf zurückfallen lassen können, dass uns das auch trägt, wenn unsere Reise eigentlich gerade unklar ist, wo es hingeht. Und dass es aber auch gleichzeitig nicht alles ist, sondern dass es unsere Reise auch ist, diese Liebe Gottes weiter zu suchen, wo wir auch sind. Dass wir uns fragen sollten, was heißt es heute in unserer Welt, dass Gott uns liebt? Wo kann Kirche neu entstehen in dieser Welt, wenn wir danach suchen, das durchzubuchstabieren, was Gottes Liebe eigentlich heute bedeutet? Und was passiert, wenn das irgendwie der Antrieb ist, was Neues anzufangen, in dieser Spannung irgendwie zu leben? Zwischen Liebe Gottes, die klar ist, und auch diese Offenheit, was es eigentlich zu bedeuten hat. Dann habe ich letztes Mal versucht, unseren Status, in dem wir als Community stehen gerade, zu verstehen. Ich glaube, wir sind gerade an einem Punkt, wo wir noch viel mit alten Ausdrucksformen für diese Community beschäftigt sind. Und es zeigt sich auch äußerlich an den Räumen, in denen wir gerade noch so versuchen, die fertigzustellen und irgendwie da ein neues Kapitel anzufangen. Aber ich glaube, das lässt sich auf ganz viele Sachen übertragen. Und wir sind eigentlich gerade an einem Punkt, wo wir uns neu erfinden, an dem wir eine neue Mischung irgendwie von Menschen sind, die zusammen sind, und dass wir trotzdem in vielen Werten gerade geeint sind, dass viele Sachen eigentlich relativ klar sind, meiner Meinung nach. Und ich glaube, dass es gerade wichtig ist, ein paar Sachen zurückzulassen und auch bewusst Abschied zu nehmen von einer gewissen Geschichte und jetzt gemeinsam als diese Mischung von Menschen nach vorne zu schauen, wo wir eigentlich hinwollen. Wenn ihr das nochmal ein bisschen ausführlicher hören wollt und warum ich das eigentlich so einschätzen würde, dann hört nochmal die Talks einfach nach, wenn ihr nicht da wart. Dann werdet ihr das ein bisschen besser verstehen. Das ist jetzt quasi ganz kurz zusammengefasst, damit alle so ein bisschen wissen, was so los war die letzten Wochen. Und heute will ich die Frage stellen, für wen sind wir eigentlich da? Ich bin ein Mensch, ich will immer alles richtig machen. Das ist für mich eine ganz tiefe Grundmotivation. Und da habe ich auch schon in meinem Leben manche Abgründe kennengelernt, wenn ich das gemacht habe, weil ich gemerkt habe, wenn ich das manchmal durchziehe, was ich wirklich wichtig bin, finde, dann kann es auch schon mal irgendwie an den Rand kommen, weil ich merke, irgendwie haut das gar nicht hin, was ich eigentlich will. Ich habe an einem gewissen Punkt auch deswegen mit so einer konservativen, zwanghaften Theologie brechen müssen, weil es manchmal nicht mehr lebbar war. Aber der Charakterzug, der ist, glaube ich, immer noch da bei mir. Und vielleicht wisst ihr auch, was für ein Enneagramm-Typ das dann ist, wenn ihr das so hört. Die Grinsen, sie wissen schon, anscheinend. Und was aber für mich bis heute klar ist, dass es als Christ oder Christin zu leben, bedeutet, für andere da zu sein. Das ist irgendwie was für mich total zentral ist. Und ich lasse es heute auch bewusst ein bisschen schwammig, dieses für andere Dasein. Ich versuche, andere Begriffe zu vermeiden, die vielleicht ein bisschen verbrannt sind. Und sage, für mich ist klar, Christin sein bedeutet für mich, für andere da zu sein. Weil Liebe eigentlich für mich nur etwas sein kann, was über mich selbst hinausgeht, was nicht bei mir bleiben kann. Und wenn sich jetzt so mein innerer Samuel meldet und sagt, was heißt das denn eigentlich durchbuchstabiert, dann kann es schon mal passieren, dass ich irgendwie durch die Fußgängerzone laufe oder in der Straßenbahn sitze und die ganzen Menschen sehe, die da sind und denke so, oh, das sind aber echt viele Menschen, die da sind, um für sie da zu sein. Und es geht mir wirklich manchmal so, dass ich so ein bisschen nervös werde und denke so, wie soll man für andere Menschen da sein, wenn es so viele Menschen gibt irgendwie? Also eigentlich die pure Überforderung. Und natürlich ist es etwas plakativ formuliert und beschrieben, was ich so fühle dann in solchen Momenten manchmal, aber es ist wirklich manchmal so. Es geht mir wirklich manchmal so, dass ich denke so, boah, wie soll man das machen? Und natürlich ist mir auch klar, dass wir als einzelne Personen nicht für alle verantwortlich sind. Das ist ja komplett wahnsinnig. Aber ich glaube, die entscheidende Frage, die darin verborgen ist, ist tatsächlich, wenn wir als Community auch für andere da sein wollen, was heißt das denn ganz konkret? Für wen sind wir da? Weil wenn man das offen so sagt und wir sind für andere da, dann kann es die pure Überforderung bedeuten oder es kann auch letztendlich nichts bedeuten, quasi, weil es eben ausgeklammert wird, weil man merkt, es ist überhaupt nicht trennscharf genug. Ich glaube, wir müssen uns klar werden, für wen sind wir eigentlich da? Und ich habe mich in einer Geschichte in der Bibel krass wiedergefunden mit dieser Frage. Die ist sehr bekannt. Das ist der barmherzige Samariter. Steht in Lukas 10 und ich lese den mal vor. Da kam ein Schriftgelehrter und wollte Jesus auf die Probe stellen. Er fragte ihn: Lehrer, was soll ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme? Jesus fragte zurück: Was steht im Gesetz? Was liest du da? Der Schriftgelehrte antwortete: Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen, mit deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und mit deinem ganzen Denken. Und liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm: Du hast richtig geantwortet. Halte dich daran und du wirst leben. Aber der Schriftgelehrte wollte sich verteidigen. Deshalb sagte er zu Jesus: Wer ist denn mein Mitmensch? Jesus erwiderte: Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn bis aufs Hemd aus und schlugen ihn zusammen. Dann machten sie sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Nun kam zufällig ein Priester denselben Weg herab. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Genauso machte es ein Levit, als er zu der Stelle kam. Er sah den Verwundeten und ging vorbei. Aber dann kam ein Samariter dorthin, der auf der Reise war. Als er den Verwundeten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er ging zu ihm hin, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann setzte er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn in ein Gasthaus und pflegte ihn. Am nächsten Tag holte er 2 Silberstücke hervor, gab sie dem Wirt und sagte: Pflege den Verwundeten. Wenn es mehr kostet, werde ich es dir geben, wenn ich wiederkomme. Was meinst du? Wer von den dreien ist dem Mann, der von den Räubern überfallen wurde, als Mitmensch begegnet? Der Schriftgelehrte antwortete: Der Mitleid hatte und sich um ihn gekümmert hat. Da sagte Jesus zu ihm: Dann geh und mach es genauso. Das ist die Geschichte? Sehr gut. Damit habe ich nicht gerechnet. Es wird heute kein vollumfassender Talk, der versucht, alle Bedeutungsaspekte dieses Textes zu erfassen. Sondern ich habe mir, in dem, wie ich mir die Frage gestellt habe, habe ich mir diesen Text angeschaut. Und das werde ich mit euch teilen. Ich finde den Text nämlich von daher ziemlich interessant, weil das Wesen von Jesus darin so krass deutlich wird und wie er auch die Welt gesehen hat. Ich fange mal vorne an. Was muss das für ein Mensch gewesen sein, dieser Schriftgelehrte? Ich habe heute auch nicht den Punkt, dass es ein böser Schriftgelehrter war, was ja manchmal auch vielleicht auch zu Recht hervorgekramt wird oder so, sondern ich dachte mir, als ich das gelesen habe, es ist ein Schriftgelehrter, der kennt sich hervorragend aus in den Schriften, der war richtig motiviert, so wie ich ihn wahrnehme, und er hatte Bock, was zu bewegen. Der hatte richtig, richtig Bock. So, ne? Der fragt eigentlich, was wirklich wichtig ist. Er hat eine Sehnsucht danach, Gott zu verstehen und zu verstehen, was wichtig ist in der Welt. Die Frage, die geht ja so, was muss ich machen, um das ewige Leben zu bekommen? Aber was für mich da drin steckt, ist eigentlich, was ist wirklich wichtig? Was ist wirklich wichtig im Leben? Und meine These heute ist, er ist so ein bisschen wie ich auf jeden Fall und vielleicht auch wie wir alle. Weil ich das bei uns allen wahrnehme, dass wir eigentlich Bock haben, was zu bewegen und irgendwie was zu machen. Zu überlegen, wie Kirche sein könnte, die gut ist, die richtig gut ist. Und ohne Arroganz dabei, glaube ich. So, ne? Also natürlich wollen wir irgendwie was besser machen, aber ohne zu sagen, ne, wir haben es jetzt raus oder so. Aber ich glaube, wir wollen alle probieren, wie Kirche eigentlich auch noch sein könnte, so dass sie richtig, richtig gut ist. Und ich glaube, darin gleichen wir uns diesem Mann, der auch super motiviert ist, was gut zu machen im Leben. Und das Interessante finde ich auch, dass er gar nicht falsche Antworten gibt, dass Jesus dann sagt, na, da hast du jetzt aber was noch nicht richtig erkannt, sondern er sagt eigentlich, er gibt eigentlich die richtige Antwort und er weiß eigentlich Bescheid, worum es geht. Und ich finde, seine Antwort, die er gibt, wenn ich mich festlegen müsste, wenn ich irgendwie einen Vortrag halten müsste über Theologie und das Zentrum der Theologie darstellen müsste, dann würde ich es wahrscheinlich auch, weil ich die Stelle natürlich schon kenne, aber auch so, ich würde mich wahrscheinlich auch auf diese Sätze festlegen und sagen, das ist für mich das Zentrum, worum es geht. Das ist für mich das Allerwichtigste. Wenn ich irgendwie vor einem Gremium stehen würde und Reden und Antwort geben müsste, dann würde ich sagen, darum geht's. Liebe Gott und deinen Mitmenschen wie dich selbst. So. Ja? Und es ist auch eine Katalogantwort, finde ich. Sie glänzt und sie ist uneingreifbar. Also ich finde, man kann kaum widersprechen, dass das das Beste ist, was man im Leben machen kann mit Gott irgendwie. Weil es einerseits ganz, ganz viel zusammenfasst. Kannst du mal zur Mama gehen? Es fasst ganz, ganz viel zusammen, eigentlich alles. Und es lässt sich gleichzeitig auch wieder unglaublich weit auseinanderziehen, sodass man es auf irgendwas anwenden kann. Und vielleicht ging es dem Typen so wie mir, dachte ich mir, weil er eigentlich unfassbar viel will, unfassbar viel richtig machen will, aber irgendwie merkt, es ist ein bisschen viel. So, ich kann eigentlich nicht so richtig was damit anfangen. So, ne? Irgendwie brauche ich noch mehr, Jesus. Und deswegen finde ich auch seine Frage, die er dann stellt, eigentlich so geil. Weil er fragt, wer ist denn jetzt mein Mitmensch? Wer ist eigentlich mein Mitmensch? Und das ist meine Frage, wenn ich irgendwie wahnsinnig werden kann, eine Form von Kirche in Düsseldorf aufzubauen, eine Stadt, die 620.000 Einwohner knapp hat, die säkularisierteste Stadt in NRW übrigens. Ja, ist wirklich so. Wer ist da mein Mitmensch? Natürlich nicht alle 620.000, aber ich finde es wahnsinnig schwer, manchmal zu beantworten, wer ist eigentlich mein Nächster oder meine Nächste? Wen soll ich denn alles lieben und für wen soll ich denn alles da sein? Und dann hat die Antwort von Jesus mich da drin in dieser Frage echt getroffen, dass ich dachte, geil, weil er sie eigentlich beantwortet, ohne sie zu beantworten. Er gibt keinen 10-Punkte-Plan, er gibt keine Strategie, er gibt keine nähere Definition im engeren Sinne. Es ist kein theologischer Kommentar, wo er nochmal 10 Seiten Aufsatz drüber schreibt, wie wir es jetzt am besten beantworten können. Was macht diesen Samariter aus? Ich glaube, die beiden anderen Menschen, auf die werde ich heute gar nicht groß eingehen, aber ich glaube, die sind ständig damit beschäftigt, das Richtige zu tun. Die sind damit viel zu beschäftigt vielleicht. Die haben die richtige Lebensmethode vielleicht übernommen. Aber dieser Samariter, das, was den auszeichnet, finde ich, ist, dass er irgendwie seinen Weg da geht nach Jericho. Kann man übrigens heute noch gehen. Ich habe es leider nicht geschafft. Der ist heute noch ziemlich gefährlich, dieser Weg. Aber es ist so ein Wadi, was sehr empfohlen wird. Ist wirklich so. Ja, ich würde gerne. Ich war ein Jahr da und ich wollte immer diesen scheiß Weg gehen, weil er echt super. Es soll das einer der schönsten Bachläufe in Israel sein. Aber er ist immer noch gefährlich. Es geht so den Berg runter quasi von Jerusalem nach Jericho in diese Ebene. Und der Samariter, der geht diesen Weg und er lässt sich darauf ein, was auf diesem Weg passiert. Und das finde ich das, was ich überwältigend finde bei ihm. Er lässt sich von dem berühren, was auf diesem Weg passiert. Und ich glaube, das ist das, was ihn besonders macht. Und im ersten Moment ist es einfach eine sehr praktische Hilfe, die er hier gibt. Aber ich würde auch behaupten, auch wenn es schon auch ein bisschen der Punkt der Geschichte ist, dass er ihm sehr praktisch auch hilft, ich glaube, es ist darüber hinaus auch eine Haltung, die ihn auszeichnet. Er nimmt, glaube ich, eine bestimmte Haltung ein, indem er diesen Weg geht. Und er merkt, ich sollte hier für jemanden da sein, jetzt in diesem Moment. Hier ist eine Situation, die mich irgendwie herausfordert, die mich fragt, wie ich mich auf sie einlassen will. Und deshalb finde ich diese Antwort von Jesus eigentlich so geil. Weil eigentlich sagt, wenn du dieses Gebot oder diese beiden Gebote, dieses Doppelgebot richtig interpretieren willst, dann bedeutet das, in Bewegung zu sein und auf den Weg zu gehen. Das ist so das Erste, was er macht. Und dann auch mich davon berühren zu lassen, was ich auf meinem Weg sehe, den ich gehe. Und das ist ja ein Alltagsweg, den die gehen. Ne? Also das ist ja quasi keine Wadi-Wanderung, wie ich sie jetzt machen würde, dass ich jetzt mal sage, boah, heute suche ich mir diesen Weg aus, sondern es ist ein richtiger Alltagsweg in den Feierabend so. Ich glaube, wir sollten uns auch nicht den Fehler machen, dass das, was der macht, zu sehr einzugrenzen, weil heute wäre es einfach unterlassene Hilfeleistung, wenn wir sagen würden, wir lassen jemanden verletzt liegen. Das ist irgendwie für uns eigentlich ziemlich klar, dass man dem irgendwie helfen muss, so, ne? Aber er lässt sich eben von dieser Frage leiten, was bedeutet es jetzt in diesem Moment, diesen Menschen, der da liegt, zu lieben? Was braucht der jetzt von mir? Und einerseits glaube ich so, dass es das ist, was es auf einer ganz persönlichen Ebene es ausmacht, als spiritueller Mensch unterwegs zu sein, als Mensch, der oder die versucht zu verstehen, was ist meine spirituelle Haltung gegenüber der Welt, in der ich lebe. Dass wir schauen, was mir begegnet, da wo ich bin. Und wenn du irgendwie merkst, hier ist jetzt dein Platz, wenn dich eine Situation irgendwie anrührt, dann nimm diesen Platz ein. Ich glaube, das passiert so auf dieser persönlichen Ebene hier. Und ich finde, es ist auch deswegen eine geile Geschichte, weil sie, weil diese Haltung, die Jesus hier eigentlich weitergibt, die ist vielleicht für die Situation schon ein bisschen herausfordernd. Ich finde schon, es hat ja eine Herausforderung, einem verletzten Menschen irgendwie zu helfen. Aber wenn man es so versucht zu übersetzen, dann ist es eigentlich keine schwierige Antwort auf die Frage, was es richtig ist, für andere da zu sein, was es bedeutet. Weil es eigentlich bedeutet, auf den Weg zu gehen und zu sehen, was passiert um mich herum. Was passiert auf dem Weg, den ich täglich gehe. Und dann kann ich einfach schauen, wer begegnet mir? Wer stellt mir eine Frage auf diesem Weg, den ich gehe? Und das dachte ich, ist so eine Antwort. Wo sind wir eigentlich? Wo sehen wir Menschen, für die wir da sein können, die auf irgendeine Art und Weise vielleicht verletzt sind, die eine Verletzung in sich tragen? Und ich finde, das Tolle daran ist auch, dass es eben nicht überfordert, dass wir eine bestimmte Charaktereigenschaft haben müssen. Also ich finde, diese Frage, für andere da zu sein, die wird häufig von Charaktereigenschaften auch übersetzt, dass ich jetzt quasi sage, was mir vielleicht liegt, wie ich mit anderen Menschen umgehe, um diese Haltung einzunehmen und dann einen Talk mache und sage, Leute, ihr müsst es so machen wie ich und ich mache das auf die Art und Weise. Ich glaube, es geht gerade darum, eben eine Haltung zu haben, die zu dem passt, wie ich bin. Zu dem, wo ich meine Stärken habe, wie introvertiert oder extrovertiert ich bin, wen ich sehe in meinem Leben, wem ich begegne, welche Begabungen ich habe, welchen Charakter, welche Möglichkeiten zeitlich. Weil eben Haltung nichts mit Begabung oder Möglichkeiten zu tun hat erstmal. Sondern Haltung ist einfach erstmal eine Grundausrichtung, mit der ich unterwegs bin. Und einfach diese Frage in mir zu tragen, wen legt Gott mir vor die Füße? Und ich dachte mir so, ich erkläre euch heute mal, warum ich eigentlich immer von diesem Lokalding hier in Benrath rede oder auch von irgendeinem Netzwerk, was man bilden kann als Community und als Kirche, weil ich mich eigentlich letztendlich auch am Anfang, als ich hier begonnen habe, gefragt habe, wie kann eine Kirche sein, in der es möglich ist, diese Haltung zu leben. Weil ich mich gefragt habe, wie sieht Leben heute eben aus? Wo sind meine Nächsten? Da geht was ab. das ist ein interessanter Sound, den kenne ich noch gar nicht. Und wenn ich mich gefragt habe, wo ist mein Nächster oder mein Nächster, dann habe ich einfach geschaut, wo bin ich denn alltäglich unterwegs? Und alltäglich bin ich unterwegs, wo ich wohne, wo ich lebe, wo ich spaziere, wo ich bummle, wo ich Fahrrad fahre, wo ich einkaufe. Und andererseits auch in den großen Linien, wo ich arbeite, wo ich Freundinnen treffe oder Freunde, wo ich Kaffee trinke, wo ich unterwegs bin in der Stadt. Und als ich das so quasi dann so für mich rausgebildet habe, dass ich gesagt habe, das sind eigentlich so schöne Linien, die ich erlebe in meinem Alltag, wo mir Menschen vor die Füße fallen, dann war das erstmal keine Methode für mich, das so, so zu machen dann, sondern es war für mich eine Hilfe in dieser Grundhaltung. Wie kann Kirche so sein, dass wir auf unseren Alltagswegen irgendwie auf Menschen treffen und Kirche dazu passt? Und für mich ist, also ich finde so, ne, das war mal so eine Idee, wo ich dachte, das könnte vielleicht ganz gut dazu passen. Und für mich ist aber eher wichtig, wenn wir uns fragen, quasi wollen wir Kirche eigentlich aufbauen, dass wir mit dieser Grundhaltung rangehen, zu sagen, wie können wir eigentlich Kirche so bauen, dass sie zu unseren Alltagswegen passt, zu dem, wie wir unsere Wege gehen und wie wir Menschen sehen, so dass Kirche auch da irgendwie dazu stattfinden kann, die dazu passt. Und das wäre für mich so eine Frage, die ich euch heute gerne stellen würde, wie das sein kann eigentlich. Und was, glaube ich, auch ein wichtiger Aspekt ist bei diesem ganzen Ding ist, dass wir einerseits so, glaube ich, schon diesen Auftrag auch haben, aber dass es gleichzeitig auch immer zuerst Gottes Mission ist. Also dass Gottes Geist eigentlich in dieser Welt wirkt und ich glaube uns auch diese Situation überhaupt erst aufschlüsselt und vielleicht auch erkennen lässt, wenn wir uns darauf einlassen, dass Gott eigentlich in der Welt wirkt und Gottes Geist auch die Welt heilt, zum Glück. Ich war letzte Woche erst, habe ich einen Gebetsspaziergang gemacht und habe mich irgendwie so auf unseren Marktplatz hier gefühlt und dachte, ich muss mich jetzt einfach mal hier hinsetzen und Leute vorbeigehen lassen. Und ich saß da und hatte so eine Stimme im Kopf, dass mir gesagt wurde, für den bist du nicht da, für die bist du nicht da, für den bist du nicht da. Und ich dachte so, oh Gott, okay. So, ne? Und ich fand es richtig cool, weil ich gemerkt habe, es ist nicht mein Auftrag, die ganze Welt zu heilen, sondern ich glaube, es ist mein Auftrag und auch unser Auftrag, zu gucken, wen legt Gott uns vor die Füße und wo ist er am Werke und wir dürfen mit einsteigen damit. So.